Heute zu Gast im Behind-the-Sea-Studio Daniel Trump. Daniel ist CTO und auch CMO, das wird er uns gleich im Podcast erklären, bei Alco Gardentech. Ja, die Leute, die zu Hause viel heimwerkern und im Garten unterwegs sind, die kennen bestimmt einiges und der Rest wird es auch gleich kennen, denn Daniel erzählt uns das natürlich gleich mal im Detail. Ja, wir haben uns natürlich darüber unterhalten, wie er ins C-Level gekommen ist. Auf der einen Seite hat er da in der studentischen Unternehmensberatung schon mal in der Geschäftsführung gearbeitet und auch selbst schon gegründet. Das heißt, da gibt es schon während dem Studium einiges an C-Level-Erfahrung sozusagen. Und wir haben uns über seine Learnings unterhalten, kontinuierliche Weiterentwicklung und nicht das Kaufmännische in den Technologierollen zu vergessen. Das waren zwei wichtige Punkte, die wir ja einfach mal zusammen ein bisschen besprochen haben. Und er gibt sich wirklich jeden Tag Raum dafür. Was genau? Auch gleich im Podcast. Charakterlich meint er, dass es auf jeden Fall Selbstvertrauen und die ja, Fähigkeit, sich in andere Perspektiven reinzuversetzen, ganz wichtig sind. Also bleibt auf jeden Fall dran. Die Tipps sind wirklich der Hammer. Zum Schluss haben wir uns auch noch über das ganze Thema Smart Home unterhalten, sowohl bei Alco als auch er selbst privat hat damit einiges zu tun. Gehen wir ins Podcast. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Daniel, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke. Freue mich, hier zu sein.
Ich mich auch. Du bist heute als CTO da, das heißt, wir haben eine CTO-Episode an alle, die zuhören. Die meisten freuen sich über die Episoden, da kriege ich auch immer sehr viel Feedback. Die CTO-Community ist ja recht groß, daher freue ich mich und wir legen gleich los. Stell dich doch einmal kurz vor und sag uns im Detail, was ich jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen habe.
Ja, gerne. Mein Name ist Daniel Trump. Ich bin CTO bei der Firma Alco Gardentech. Eigentlich muss man sagen, ich bin Geschäftsführer für Technik und Marketing. Das heißt, eigentlich vereine ich so ein bisschen CTO und CMO-Rolle in einem, aber wir haben das bei uns eben CTO bezeichnet. Nur viele denken dann immer, okay, das ist halt der Techie. Mhm. Aber ich beschäftige mich tatsächlich auch mit Marketing, Produktmanagement. Das sind also auch Themen, die mich beschäftigen. Und bei Alco Gardentech entwickeln und vertreiben wir Gartengeräte. Unser Schwerpunkt liegt im Rasenmähen. Das ist so unsere Kernproduktgruppe, aus der wir auch herkommen. Und da haben wir im Prinzip alles, was man sich wünschen kann, um den Rasen zu mähen. Vom kleinsten wie so ein Handstaubsauger, Mini-Rasenmäher, ja, mit dem man kleine Flächen bearbeiten kann, akkubetrieben, über die klassischen geschobenen Rasenmäher von manuellen Spindelmähern bis zu Benzin- und auch akkubetriebenen größeren Schieberasenmähern, bis zu großen Aufsitzrasenmähern und sogar Mähroboter haben wir im Portfolio. Und dann haben wir aber auch noch eine ganze Reihe von Produkten, die rund um den Rasen und auch um den Garten relevant sind. Von Trimmern, Motorsensen, Vertikutierern, Heckenscheren, Kettensägen, Hoch- und Astern und so weiter. Wasserpumpen haben wir sogar und auch Schneefräsen für den Winter, um dann auch die Flächen wieder frei zu machen. Also das ist sozusagen das, womit ich mich grundsätzlich beschäftige. Und wie schon gesagt, ich bin verantwortlich für Technik und Marketing. Das heißt, ich fange im Prinzip schon bei der Konzeption der Produkte an mit meinem Team im Produktmanagement. Da überlegen wir uns, wie muss das Sortiment gestaltet sein, welche Produkte brauchen wir für die Zukunft auch. Dann daraus entstehen dann Entwicklungsprojekte, wo wir neue Produkte entwickeln. Das ist dann eben in unserer Entwicklungsabteilung, die auch in meinem Bereich liegt, wo wir dann die Mechanik entwickeln, die Elektronik, die Embedded Software, die da drin läuft, auf den Geräten selber. Dann aber auch die ganze digitale Lösung drumherum. Stichwort Internet of Things, da ist heute ja auch sehr viel von unserer Produktwelt schon vernetzt und die ganze Cloud, die dahinter steckt, die Verarbeitung der Daten, die Apps, die wir dafür anbieten, Smart Home Integration, all das ist in meinem Verantwortungsbereich. Und dann aber, wenn die Produkte dann entwickelt sind, müssen wir sie auch testen, müssen wir sie qualitativ hochwertig ausgestalten, müssen wir sie zertifizieren, dass sie auch den rechtlichen Rahmenbedingungen standhalten. gerade bei Rasenmähgeräten zum Beispiel, da ist ein drehendes Messer im Garten unterwegs, da gibt es natürlich sehr viele rechtliche Vorgaben auch, dass die sicher sind, und das ist uns auch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, dass wir da eine maximale Sicherheit gewährleisten. Ist aber auch noch bei uns die Qualitätssicherung über die Produktion dann, um sicherzustellen, dass sie auch in hoher Qualität dauerhaft produziert werden, bis zum technischen Kundenservice, der dann international sozusagen auch gewährleistet werden muss natürlich, und wo wir uns damit beschäftigen, die Prozesse einheitlich zu gestalten international, uns sicherzustellen, dass wenn Probleme hochkommen, dass alle informiert sind, dass wir Lösungen dann auch schnell entwickeln und so weiter. Also all das ist da in meinem Verantwortungsbereich. Und dann, wenn die Produkte dann auf die Reise geschickt werden, dann geht es natürlich auch um die Vermarktung. Und das ist dann auch in meiner Verantwortung, sich Gedanken zu machen, wie müssen wir die neuen Produkte dann werblich anpreisen, damit Kunden die verstehen, wie können wir unsere Marke auch noch bekannter machen. Wir sind sicherlich jetzt nicht der größte Anbieter im Gartensegment, deswegen ist das Thema Branding für uns auch immer ganz wichtig. Wie schaffen wir es da, unsere Marke noch bekannter zu machen? Also das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige.
Ja, Wahnsinn. Ich kann mich noch aus der Zeit in der Beratung erinnern, das war auch immer so ein Reibepunkt Marketing, Produktmanagement und ja die Entwicklung sozusagen, gerade wenn es natürlich sehr entwicklungslastige Geräte sind, das ist es ja schon. Ich glaube, Alcool kennen auch viele, also es ist glaube ich schon eine Marke, die man, wenn man so ein bisschen, ja wenn man so zu Hause was zu tun hat, also wenn man nicht komplett in der Wohnung wohnt, wo es gar keine Anknüpfungspunkte gibt, dann kennt man die Marke auch ein bisschen. Aber wie siehst du das? Sind das so zwei Themen, die man eigentlich zusammenpacken sollte, Marketing und Technologie, also auch Forschung und Entwicklung? Weil viele haben es getrennt.
Ja, also ich glaube, beides hat sozusagen seinen Charme. Man muss da ein bisschen aufpassen, klar, wenn man das zusammenbringt, dass man nicht sozusagen die Belange von einer Seite irgendwie vernachlässigt. Der Vorteil, glaube ich, wenn man es in zwei Rollen aufstellt, ist, dass die zwei Rollen sich auch ein bisschen reiben. Ne? Ja. Die haben dann unterschiedliche Interessen.
Ja.
Und das kann dazu führen, dass dann sicherlich bessere Lösungen noch entstehen. Ich glaube aber auch, dass so wie wir es aufgestellt haben, sehr gut ist, weil ich natürlich, dadurch, dass die Verantwortung für beide Bereiche bei mir liegt, wir relativ schnell zu Lösungen kommen, wenn es dann eben diese Reibungspunkte gibt und wir auch uns alle sehr gut kennen und sehr gut verstehen. Das ist keine Politisiererei, die dann entsteht, sondern da geht es um die Sache. Da geht es einfach darum, die beste Lösung für unsere Kunden im Endeffekt zu entwickeln. Und deswegen finde ich eigentlich, ist, so wie es bei uns ist, sehr gut, weil sozusagen alles, was rund ums Produkt sich bewegt, ist im Prinzip bei mir in meinem Team oder bei mir in der Hand, und wir können einfach wirklich sicherstellen, dass man ein Top-Produkt sicherstellen. Wir haben dann trotzdem noch jemanden, der uns challenged, das ist nämlich der Vertrieb.
Ja, klar, stimmt.
Der kommt dann und hat natürlich noch Wünsche und Anforderungen. Insofern haben wir trotzdem den Challenger deswegen glaube ich, ist es bei uns gut aufgestellt.
Ja. Cool. Ja, sehr schön. Du hast vorhin auch schon erwähnt, Smart Home ist auch eins deiner Themen. Da werden wir später vielleicht nochmal kurz drauf kommen. Aber bevor wir dahin gehen und vor allem auch zu deinen Tipps und Tricks zum C-Level gehen, deswegen unbedingt dranbleiben, erzähl uns doch einmal kurz, wie du selber ans C-Level gekommen bist, und start gerne da, wo du gerne starten möchtest.
Ja, also ich bin eigentlich schon immer von Anbeginn an mit digitalen Themen beschäftigt. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich war schon als kleines Kind an dem ersten Computer, den wir damals hatten, saß ich die ganze Zeit dran und habe mich damit beschäftigt. Und das ist sozusagen der rote Faden, der sich durchzieht. Digitale Themen habe ich immer gemacht. Ich habe sehr viel schon gesehen, würde ich mal sagen, in meinem bisherigen Arbeitsleben. Ich war im Automobilbereich tätig, auch schon während dem Studium in Praktika und Abschlussarbeiten und so weiter, wo wir uns dann beschäftigt haben, einerseits mit den Steuergeräten im Fahrzeug, wo es dann darum ging, Assistenzsysteme zu entwickeln oder auch schon so in Richtung autonomes Fahren. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich auch zeitweilig, da war ich in den USA ein Jahr bei Daimler, und da haben wir uns beschäftigt mit Apps fürs Fahrzeug. Also es war so die Frühphase, wo man angefangen hat, das ganze Thema auch Internet-Services ins Auto zu bringen. Ich habe dann aber auch schon in der Beratung gearbeitet, wo wir uns mit der Thematik beschäftigt haben, wie müssen sich Unternehmen eigentlich neu aufstellen in der IT-Landschaft, wenn sie ihre Unternehmensstrategie neu ausrichten. Also welche Auswirkungen hat quasi eine Unternehmensstrategie dann auf die IT-Strategie und dann letztendlich auch auf die IT-Landschaft? Weil gerade bei großen Unternehmen hat man natürlich riesige Landschaften von IT-Systemen, gewachsene Landschaften, und da kann ich ja nicht von heute auf morgen einfach alles ändern, sondern da muss ich einen Transformationsplan entwickeln. Da muss ich mir überlegen, wie schaffe ich das in die richtige Richtung zu entwickeln und trotzdem das Unternehmen weiter am Laufen zu halten, ja, dass die Systeme sozusagen nie irgendwo ausfallen. Das sind dann große Herausforderungen und da habe ich mich in dem in dieser Zeit mit beschäftigt. Ich war dann auch eine Zeit lang beim großen Versicherungskonzern. Da haben wir uns mit dem Verkauf von Versicherungen im Online, also online beschäftigt. Auch ein sehr spannendes Thema. Das war aber auch eben sehr digital, ne? Aber ich habe also quasi von der Entwicklung, also wirklich Softwareentwicklung über sozusagen eher so dieses Strategische, über dann bei dem Versicherungskonzern war ich im Projektmanagement für kleine, später recht große auch Umsetzungsprogramme verantwortlich, habe ich da also Erfahrung gesammelt. Insofern habe ich da ein sehr breites Spektrum schon abgedeckt. Und wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, meine erste C-Level-Erfahrung ist es tatsächlich schon im Studium gewesen, weil ich im Studium in so einer studentischen Unternehmensberatung tätig war. Oh. Und die studentische Unternehmensberatung war grundsätzlich ein Verein. Und da wurden dann in Vorstand bestimmt. Da war ich also, dann wurde ich in den Vereinsvorstand gewählt. Und da war ich dann Geschäftsführer auch tatsächlich. Also insofern habe ich da schon meine erste Erfahrung gemacht. Ich habe auch mal nebenher so ein kleines, ja, würde es mir ein Startup nennen, gegründet. Es war so ein bisschen aus so einem Hobbyprojekt, ja, wo ich eine Idee hatte für eine App, wie man das Einkaufsverhalten von Privathaushalten verbessern und vereinfachen kann. Und das habe ich sozusagen nebenher ein bisschen gegründet, war da dann auch der Geschäftsführer. Das hat aber dann eben nebenher doch nicht so funktioniert. Und da muss man sich dann entscheiden, will man da jetzt Vollgas reingehen oder geht man dann doch wieder in die alte Rolle zurück? Und eben relativ parallel dazu bin ich dann auch bei Alco Gardentech in die Geschäftsführung gekommen und insofern habe ich mich dann dafür entschieden. Und so bin ich jetzt seit mittlerweile 2,5 Jahren Geschäftsführer oder in der Geschäftsführung bei Alco Gardentech.
Ja, sehr, sehr cool. Also da musst du dann auf jeden Fall, das ist ja auch sehr diverser Background, auch von den Industrien her und auch schon von dem, was du schon so probiert hast. Wie du gesagt hast, studentische Unternehmensberatung ist schon das erste Mal reinschnuppern. Wie ist es denn so, wenn man einen Verein oder wenn man eine kleine GmbH führen muss, dann Startup? Da bin ich mal gespannt, was du sozusagen schon alles so gelernt hast und was du für Tipps hast. Wie war es denn, als du das erste Mal ins C-Level gekommen bist für dich? War das ein großer neuer Step oder war das einfach so der nächste organische Wachstumsschritt und du hast jetzt gar nicht mal so viel mehr gespürt, außer dass vielleicht mehr Leute dazugekommen sind?
Ja, also ich glaube, damals im Studium war das natürlich schon, sagen wir mal, ein großer Schritt, ne? Wenn man dann hier so eine Verantwortung hat. Das war schon sehr spannend. Jetzt bei Alco Gardentech muss ich sagen, tatsächlich, ich habe mich kontinuierlich dort weiterentwickelt. Ich habe immer neue Verantwortungsbereiche dazugenommen. Also eingestiegen bin ich dort eben als Verantwortlicher für das Thema Digitalisierung. Wie bringen wir die Digitalisierung in unsere Produktwelt rein? Das war sozusagen meine Aufgabe, da eine Strategie zu entwickeln und auch das umzusetzen. Das haben wir dann auch angepackt und auch gemacht. Ja. Und dann kam eben sukzessive mehr Verantwortung dazu, weil ich mich aus dieser Rolle raus sehr stark auch in andere Bereiche rein diskutiert habe, ja, weil wir natürlich verstehen mussten, wenn ich irgendwas digitalisieren will, muss ich auch verstehen, wie laufen die Prozesse, wie funktionieren eigentlich die Produkte, wie vermarkten wir eigentlich die Produkte, ne? Und so bin ich eigentlich in die Bereiche Technik, Produktmanagement, Marketing reingekommen und habe dann da sukzessive auch tatsächlich diese Bereiche mit übernommen. Insofern war das dann die Geschäftsführung dann zu bekommen für diesen Verantwortungsbereich. Dann am Ende ist sozusagen nur noch mal dann einfach ein Step mehr. Wir haben noch ein bisschen mehr auch Entscheidungsgewalt gibt, ja, und noch mal eine exponiertere Rolle. Aber es war jetzt für mich an der Stelle kein so ein Riesensprung, sondern es war einfach wie so eine evolutionäre Weiterentwicklung, ja.
Dann erzähl mal, was sind so die Learnings, die du im C-Level sammeln konntest, wo du sagst, das wusste ich vorher vielleicht nicht oder das habe ich auch erwartet, aber das ist wichtig, speziell wenn du jetzt mit Leuten auch sprichst, die vielleicht sich für C-Level interessieren oder eben auch Kollegen und Kolleginnen, die zuhören, die vielleicht noch nicht so lange im C-Level sind oder auch mal wieder Lust haben, so zu hören, was die anderen so gelernt haben.
Ja, also ich glaube, für mich war, ich würde diese Learnings auch so ein bisschen sagen, das ist jetzt nicht nur auf C-Level bezogen, sondern ich glaube, wenn man allgemein sich weiterentwickeln will und vorankommen will sozusagen und auch in einer verantwortlichen Position sein will, was für mich ein wesentlicher Faktor ist, ist kontinuierliche Weiterbildung. Also ich glaube, das ist was für mich eine Sache ist, wo ich versuche, im Prinzip jeden Tag auch dem Raum einzuräumen, dass ich mich weiterbilde in irgendeiner Form, dass ich sage, ich habe ein neues Thema, was ich mir jetzt anschaue. Und da geht es für mich eben weiter als nur ein Thema mal theoretisch anzugucken, sondern ich versuche es auch wirklich in die Hand zu nehmen, auszuprobieren. Ja, das ist natürlich in meinem Bereich auch in der Technik ein Thema, was sehr wichtig ist, dass man einfach ein bisschen mitreden kann. Was ich also nicht gut finde, ist zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwo mal was gelesen und jetzt sage ich dem Team, ja, ich habe da was gelesen von Machine Learning, KI, 3D-Druck oder was auch immer es ist, Cloud, Internet of Things oder keine Ahnung, und den Leuten dann zu sagen, jetzt beschäftigt euch mal damit und guckt mal, was man da machen kann. Man muss, glaube ich, schon auch ein Verständnis haben, was man dann da wirklich mitmachen kann, und das meiner Meinung nach, und welche Limitationen es auch gibt.
Ja.
Und das ist meiner Meinung nach am besten möglich, wenn man es wirklich auch ausprobiert und auch wirklich selber in die Hand nimmt. Und das ist was ich quasi, wie gesagt, versuche täglich zu machen, sowohl im beruflichen Kontext, aber auch privat. Also ich bin privat auch gerade im Technikbereich ein Bastler und bastel extrem viel rum, ja, und probiere einfach neue Dinge aus. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Curiosity zu haben, immer was Neues da zu lernen und auch diese Dinge wirklich, wie gesagt, auszuprobieren, um zu verstehen, was kann das auch wiederum fürs Unternehmen einen Mehrwert bringen, weil manche Dinge, das sind dann Buzzwords, wo man sagt, ja, dann beschäftigt man sich jetzt mal damit, aber die bringen vielleicht gar keinen Mehrwert, ja. Ich muss mich zum Beispiel nicht, wenn ich eine relativ einfache Lösung entwickle, muss ich mich vielleicht gar nicht mit irgendwie KI oder Machine Learning beschäftigen, wenn es viel einfacher zu lösen ist, wenn ich eine regelbasierte Verarbeitung habe. Und dann einfach nur zu sagen, wir machen jetzt KI, damit wir KI machen zum Beispiel, das macht an der Stelle einfach keinen Sinn. Und so geht es ja mit allen Themen. Und man muss halt schon verstehen, wie gesagt, was dahinter steckt. Deswegen ist das für mich ein wichtiges Learning, zu sagen, man lernt auch wirklich täglich und versucht sich da weiterzubilden. Ein zweiter wichtiger Punkt, gerade auch für C-Level, ist, dass man jetzt auch in der CTO-Rolle schon aufpassen muss. Man ist halt, gerade wenn man so ein Tech-Enthusiast ist, ist halt schnell auch verliebt in irgendwelche technischen Lösungen, will es besonders schön machen, will eine technisch tolle Lösung schaffen, aber muss immer den betriebswirtschaftlichen Faktor auch haben, im Blick haben, und muss sich schon Gedanken machen, was bringt das fürs Geschäft? Ja, was kostet so eine Lösung? Ist da jetzt ein Kunde beispielsweise bereit, dafür zu bezahlen? Oder ist diese Lösung wirklich so, dass sie uns im Prozess so einen riesen Vorteil bringt, dass wir da auch was einsparen dann an der Stelle oder so? Und diesen Blick immer zu haben und das dann auch zu kalibrieren, bei uns jetzt auch im Management-Team, ja, also wir sind mehrere Geschäftsführer, dass wir in dieser Runde das auch gemeinsam wirklich immer abstimmen und sicherstellen, dass es wirklich auch einen Mehrwert für unsere Kunden im allerersten, aber auch fürs Unternehmen hat. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den man im C-Level beachten muss. Und da geht es, glaube ich, dann, wenn man aus der fachlichen Rolle rausgeht, in so eine Manager-Rolle, ist das, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, das immer im Blick zu haben und sich auch da ein Grundverständnis zu arbeiten, auch wenn man aus dem als Techie tätig ist, dass man trotzdem dieses betriebswirtschaftliche Verständnis entwickelt. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt aus meiner Sicht.
Ja, gebe ich dir recht. Du sagst, jeden Tag auch wirklich Raum dafür einräumen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das heißt, du blockst dir dann jeden Tag ein paar, weiß nicht, Minuten oder eine Stunde oder so, um das zu machen?
Ja.
Okay, ist es morgens oder abends eher?
Morgens. Ich bin der Morgensmensch.
Ja?
Also ich stehe um 5 auf und dann geht's los. Also gut, dann dusche ich noch, aber dann geht's los.
Ja. Ja,
das ist dann wirklich meine Zeit. Ich bin auch Familienvater. Deswegen ist es abends schwierig, weil da ist dann halt wichtig, da möchte ich die Kinder dann noch ins Bett bringen und so weiter. Ne? Ja, und deswegen räume ich mir morgens diese Zeit ein, da schlafen alle noch bei mir zu Hause, und da habe ich dann wirklich Zeit, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ob es jetzt eben was ist, wo ich dann daheim irgendwas ausprobiere, was bastel, ja, oder ob ich dann eben im beruflichen Kontext direkt was ausprobiere, was ich aber auch schon morgens da mache.
Ja.
Das ist eigentlich der Zeitraum, wo ich das mache. Ja. Ja, wo ich auch noch ein bisschen Ruhe habe von, sage ich mal, von dem operativen Geschäft, was dann so den Tag über einen so einnimmt, dass man eigentlich meistens gar keine Zeit für solche Dinge hat.
Ja, exakt.
Sondern, und deswegen ist mir das wichtig, das morgens da einzuräumen, diesen Zeitraum. Okay.
Warst du schon immer Frühaufsteher oder hat sich das irgendwann mal entwickelt?
Grundsätzlich war ich schon immer der Frühaufsteher, ja.
Okay. Es gibt ja auch so, es gibt ja so eine ganze Bewegung, diese 5 AM Club und 5 AM Routinen und so weiter. Aber war bei dir schon unabhängig davon?
Genau, das ist
einfach, interessant,
weil das für mich einfach gut funktioniert. Morgens funktioniere ich einfach. Also ich stehe auf und dann ist wirklich, ich bin hellwach, wenn ich aufwache morgens, und dann ist Vollgas.
Wahnsinn, ja.
Dann gehen mir alles durch den Kopf, dann werde ich kreativ und so weiter. Das ist die Zeit, und abends ist dann eher nicht so bei mir tatsächlich. Da irgendwann ist dann...
Ja, klar. Irgendwann ist die Power dann auch...
Ist die Power weg, ja.
Und du hast da eine feste Routine in der Früh, oder ist es tatsächlich einfach aufstehen und los geht's?
Das ist, es ist schon so, dass ich es plane. Ja. Also ich mache mir schon einen Plan, was will ich da die nächsten Tage machen. Das schon, aber das ist nicht nach einem geregelten Ablauf, sondern es ist ja je nach Thema. Ne, wenn, was ich da mir aneignen will oder was ich da ausprobieren will, sind das natürlich andere Dinge, die ich dann mache.
Verstehe. Und wie wählst du die Sachen aus? Ist es so, das kommt dir irgendwie so unter? Oder also im Beispiel halt jetzt natürlich KI, logisch, das kriegt man mit, dann fängt man sich an damit zu beschäftigen. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen als KI da draußen. Und wie wählst du die Sachen aus sozusagen?
Also es ist natürlich schon auch nach eigenem Interesse, das ist auch klar, weil teilweise ist es ja auch in meiner Freizeit, das sollte dann auch idealerweise natürlich ein bisschen meinem persönlichen Bedürfnissen entsprechen, aber manchmal muss man sich natürlich auch mal zwingen, was zu machen, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht so mein absolutes Steckenpferd, aber mache ich dann trotzdem. Ich mache das einfach, ich informiere mich sehr viel, ich bin, ich meine, Podcasts sind wir jetzt, wir sind im Podcast-Format, ich höre sehr viele Podcasts, darüber kriege ich sehr viel Inspiration. Ich bin viel auf YouTube unterwegs, tatsächlich, da kriege ich viel Inspiration über neue Technologien, über neue Möglichkeiten, neue Tools und so weiter, die man einsetzen kann. Und da hole ich mir meine Inspiration, packe mir das auf meine Merkliste quasi, ich habe so eine To-Do-Liste, wo ich dann die Dinge reinschreibe und sage, das willst du dir mal anschauen. Und da plane ich das so grob für mich ein. Auch in dieser To-Do-Liste setze ich ein Datum und sage, das will ich in dem Zeitraum mir angucken. Und dann hake ich es ab.
Das ist ein cooler Tipp. Ja. Ich frage ja auch immer nach so Tipps, die man morgen direkt sozusagen umsetzen kann. Und 5 Uhr aufstehen wäre zum Beispiel einer der Tipps. Den kann man morgen direkt umsetzen, wer das jetzt hört. Und so eine Watchlist oder so eine To-Do-List zu machen, das ist, glaube ich, auch sehr pragmatisch. Das muss ich mir auch mal wieder machen, weil mir schwören auch die ganzen Sachen dann in unterschiedlichen To-Do-Listen rum oder, weiß ich nicht, irgendwo im Kopf. Deswegen ist, glaube ich, gut, man hat so eine Watchlist, das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Sehr guter Tipp. Ja, vielleicht die andere Frage, was für Charaktereigenschaften würdest du sagen, sind wichtig im C-Level, die man entweder hat oder entwickelt?
Ja, ich glaube, man braucht natürlich schon grundsätzlich ein Selbstvertrauen, weil wenn man nicht ein Selbstvertrauen hat, dann wird es schwer, auch mal Dinge durchzusetzen, weil das muss natürlich auch mal gemacht werden. Man muss manchmal Dinge durchsetzen. Trotzdem, das ist für mich auch ganz wichtig, man braucht diese Empathie, dass man sich auch in die verschiedenen Sichtweisen eindenken kann. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Das hat auch schon immer sich durch mein Werken sozusagen durchstreckt, dass ich immer versuche, die Sichtweisen der anderen Bereiche, der anderen Parteien, mit denen ich da in der Diskussion bin, auch zu verstehen und mich in die hineinzuversetzen. Und das hat sich für mich auch als sehr, sehr hilfreich erwiesen in meiner ganzen Karriere, dass man dadurch einfach bessere Lösungen entwickelt. Weil man, wenn man nur mit seiner eigenen Brille durchläuft und sozusagen wie so ein Panzer alles umrollt und sagt, das muss jetzt so gemacht werden, weil ich das so will, das funktioniert einfach mittelfristig nicht. Ich bin jetzt ja auch schon relativ lang bei der Firma Alco Gardentech. Ich glaube, wenn man vielleicht sagt, okay, ich mache das jetzt bewusst, ich gehe da so in so ein Interims-Thema rein,
Beispiel,
für ein halbes Jahr, und da ziehe ich dann so ein Thema durch, dann ist es vielleicht ein anderes Vorgehen. Aber wenn ich in einem Unternehmen längerfristig erfolgreich sein will und auch sozusagen mir Respekt erarbeiten will, wenn ich möchte, dass die Leute in meinem Team Spaß haben, zufrieden sind, auch langfristig zufrieden sind, auch gerne zur Arbeit gehen und auch motiviert sind und dadurch natürlich auch viel bessere Leistungen erzielen, dann ist es aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass man diese Empathie hat. Und trotzdem natürlich muss man auch muss man sich eine Meinung bilden, muss natürlich dann auch Entscheidungen treffen. Das ist wichtig. Aber für mich ist halt wichtig, dass wenn ich so eine Entscheidung treffe, dass ich erstmal die Meinungen mir alle angehört habe und ich dann eigentlich letzten Endes als Letzter dann spreche und nicht schon von Anfang an spreche und gleich mal sage, das ist meine Meinung, so muss es sein. Und dann sind die schon alle überrollt und haben gar keine Chance mehr oder trauen sich vielleicht auch nicht mehr, ihre Meinung zu äußern, sondern dass man erstmal alle sprechen lässt und erstmal alle Sichten sich anhört und dann am Ende auf Basis dieser Informationen, die einem dann vorliegen, dann eine möglichst sinnvolle Entscheidung trifft, die aus allen Blickwinkeln auch sinnvoll ist. Also wie gesagt, für uns ist ja natürlich immer das Allerwichtigste als Unternehmen, unsere Kunden glücklich zu machen, gerade auch in meinem Bereich, wo es um rund ums Produkt sich dreht. Das ist die allerwichtigste Stakeholder-Gruppe, aber dann ist natürlich auch wichtig, dass man, dass das Unternehmen dann mit dieser Lösung erfolgreich sein kann und dass natürlich auch die Mitarbeiter sich wohlfühlen mit dieser Lösung, die man dann gefunden hat. Weil letzten Endes, wenn man dann alle Meinungen sich angehört hat und man entwickelt dann gemeinsam auch auf dieser Basis dann einen Weg, wo dann alle sagen, ja, das ist ein eigentlich optimaler Kompromiss. Mhm. Dann haben auch alle im Unternehmen Spaß und entwickeln natürlich auch so eine Lösung gerne. Und ich glaube, wenn man nur so eine Lösung von oben vorgibt und sagt, so muss es jetzt gemacht werden, wird es sehr schwierig, die Leute mitzunehmen. Also das ist für mich ganz wichtig.
Ja, sehr, sehr gut. Es ist gar nicht so einfach, sich in andere Perspektiven reinzuversetzen oder es zuzulassen. Ja. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das gut machen kann oder auf was man sich konzentrieren soll, damit einem das gelingt und dass es einem auch authentisch gelingt? Ne? Man kann natürlich auch, man merkt ja auch, wenn man in einem Meeting ist und man wird zwar man darf ausreden, aber am Schluss kommt dann trotzdem der Hammer.
Ja. Ist nicht so einfach natürlich. Ja. Ich glaube, was da wichtig ist, ist schon auch die Menschen zu lesen. Also nicht nur sich das anzuhören, sondern auch zu sehen, wie reagiert er jetzt, wenn da jemand was sagt oder ähnliches. Weil manche, es gibt ja solche und solche Menschen. Es gibt den einen, der ist so ein bisschen das Alpha-Tier und der haut seine Meinung raus und der hat auch kein Problem damit anzuecken. Aber es gibt eben auch Personen, die sind jetzt nicht diese typischen Alpha-Tiere. Ja. Die sind aber fachlich super und haben ganz tolle Ideen, trauen sich dann vielleicht aber auch manchmal ihre Ideen nicht zu äußern. Und dann muss man irgendwie so ein Gefühl haben, oh, da schlummert irgendwas. Ne, der möchte eigentlich was sagen, traut sich aber nicht oder fühlt sich nicht so wohl damit. Oder der sieht man jetzt, da hat jetzt gerade jemand was gesagt, das findet der eigentlich gar nicht gut. Und da finde ich es schon wichtig, gerade bei solchen Themen, wenn es dann um konzeptionelle Sachen geht, wenn man es virtuell macht, dann wenigstens immer die Kamera anzuhaben, weil das ist ja auch so ein Thema, dass viele dann die Kamera einfach immer ausschalten.
Ja.
Das ist mir dann wichtig, dass man die Leute auch ein bisschen lesen kann, von den Gesichtszügen her zumindest. Ja. Aber noch besser ist dann an vielen Stellen doch auch mal ein persönliches Meeting, weil da kann man einfach die Leute doch am besten lesen, weil man dann alles sieht, ja, und auch nicht sozusagen die Möglichkeit ist, dass jemand hintenrum sich per Chat austauscht und dort dann seine Meinung kundtut. Ja, das sind ja so Dinge, die dann passieren können. Also insofern ist das gerade bei so konzeptionellen Themen schon aus meiner Sicht auch wichtig, dass man auch mal sich zusammensetzt. Ja.
Finde ich super. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, Smart Home ist so ein bisschen auch dein Thema. Gib uns da mal noch so einen kleinen Einblick, was du da machst und natürlich neben dem auch vielleicht, was du bei Alco machst. Und vielleicht auch so ein bisschen, was deine Vision oder wie du glaubst, wie es mal werden könnte und was wir auch noch miterleben sozusagen.
Ne? Ja, also klar, bei Alco beschäftige ich mich natürlich damit, wie können unsere Geräte sinnvoll vernetzt werden und was ergeben sich daraus für sinnvolle Use Cases. Ich glaube, es ist ja immer ganz wichtig, es muss ein sinnvoller Use Case sein. Ist für uns wichtig, dass wir es einfach im Endeffekt schaffen wollen, dass wir die Convenience erhöhen für die Kunden, dass es einfacher ist als ohne die digitalen Lösungen. Es sollte ja nicht komplizierter werden. Ist manchmal nicht so einfach, weil gerade die digitalen Lösungen können auch dazu führen, dass alles noch komplizierter wird.
Ja.
Eigentlich muss aber das Ziel sein, dass wir die Convenience erhöhen, dass wir dem Kunden helfen, dass er bessere Ergebnisse erzielt, weil es einfach smarter ist, ja, und er dann dadurch auch ein besseres Ergebnis mit vielleicht weniger Aufwand bekommt.
Ja.
Und was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir sicherstellen, dass die Geräte, dass er möglichst lange Freude an seinen Geräten hat, weil da gibt es ja die Möglichkeit, dann viel besser zu verstehen, was passiert eigentlich in dem Gerät gerade, was könnte demnächst auch für einen Fehler auftreten oder ähnliches und dann dem Kunden zu helfen, bevor das Gerät ausfällt.
Weil
es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für einen Kunden, der im Garten arbeiten will. Ich sag mal, Gartenarbeit macht man halt häufig am Wochenende, am Samstag. Ne?
Genau.
Dann ist es ein eingeschränktes Fenster. Dann hat man vielleicht am Samstagnachmittag noch was vor, will mit irgendwas unternehmen, mit Freunden, dann muss man das vormittags machen. Hm. Und in dem Moment, wenn es dann ausfällt, ist es natürlich blöd, ja, weil dann muss ich eigentlich wieder so eine ganze Woche verschieben. Und deswegen ist das natürlich auch wichtig, dass es zuverlässig funktioniert und da können die digitalen Lösungen helfen, Dinge schon frühzeitig zu verhindern. Oder was wir zum Beispiel auch haben, ist eine Lösung, mit der unsere Servicewerkstätten, die für uns dann auch lokal vor Ort den Service machen von den Geräten, dass sie über eine digitale Plattform, wenn der Kunde es zulässt, auf die Geräte und deren Daten zugreifen können aus der Ferne, sodass, wenn der Kunde anruft, er ihm vielleicht schon am Telefon sagen kann, ja, ich sehe hier schon, das und das ist das Problem, pass auf, ich habe schon das passende Ersatzteil oder was auch immer, ich komme vorbei und mach mal das oder bring es kurz her, dann haben wir es gleich, dann kannst du sofort weiterarbeiten, um möglichst wenig Stillstand eben zu haben. Also das ist, cool. ist da wichtig. Und wenn ich jetzt in mein privates Umfeld denke, dann ist da für mich natürlich, wie gesagt, da ist meine technische Curiosity, glaube ich, auch ein Thema. Ich versuche da einfach immer neue Dinge auszuprobieren. Ich versuche was ich persönlich versuche, ist einfach wirklich die Sachen, die jetzt nicht standardmäßig schon im Smart Home erschlagen sind, sozusagen da eine Lösung zu entwickeln. Also jetzt nehme ich mal all die klassischen Sachen, sind ja Lichter schalten, Rollläden schalten und diese ganzen Sachen. Das ist das jetzt, wo ich mich natürlich auch schon mit beschäftigt habe, aber mittlerweile beschäftige ich mich jetzt eher damit, eben Sonder-Use-Cases zu lösen. Ja, ich habe zum Beispiel einen Schneckendetektor entwickelt, der so eine kleine Kamera hat und mit Machine Learning dann trainiert wurde auf Schnecken. Okay. Ja, habe ich spezifisch trainiert auf Schnecken, weil das gibt's nicht. Ja, es hat noch keiner sich mit beschäftigt. Also habe ich einen Detektor entwickelt, der Schnecken erkennt und der mir eine Push-Nachricht schickt, da ist jetzt eine Schnecke im Hochbeet. Dann kann ich rausgehen, die absammeln und raustun. So muss ich kein Schneckenkorn streuen, weil ich will die ja eigentlich nicht töten. Ich will sie halt nur absammeln und wegräumen. Mhm. Oder solche Dinge. Ja, das ist so das, was mich dann beschäftigt, da Lösungen zu entwickeln für Dinge, für die es heute noch keine Lösung gibt und die eigentlich einem das Leben leichter machen oder die einen bestimmten Painpoint, den man im Haus hat, lösen. Und wenn du jetzt, du hast ja vorher gefragt, wo geht es eigentlich hin?
Ja, genau, das, genau.
Ich glaube, es geht dahin schon, das ist natürlich schon so ein bisschen auch spooky, aber es kann schon natürlich auch hingehen, dass man mehr und mehr, dass es wirklich das Haus sich auf einen einstellt, sag ich mal, auch mit KI. Ja. Dann wird gelernt, sag ich mal, typische Verhalten, ja, in welchen Situationen brauche ich was? Weil was heute schon auch ein Problem ist, ist mit den klassischen Smart-Home-Plattformen, die man hat, man kann Automationen definieren. Die kann man auch beliebig komplex machen. Also da kann ich 1000 Bedingungen definieren, wenn dies, dann mach das, wenn dies, dann das. Aber ich werde nie alle Situationen perfekt erwischen, sondern es gibt immer Situationen, wo dann so eine Automation läuft und die ist eigentlich blöd. Ja. Also dann sagt man, oh, jetzt ist das Licht ausgegangen, das hätte doch jetzt gar nicht sein sollen, ich wollte doch jetzt dahin laufen, ja. Aber auf Basis der bisher gemachten Erfahrungen gab es halt da noch keine Regel dafür sozusagen. Und ich glaube in die Richtung, dass es dann wirklich, das Haus lernt eigentlich auf Basis des Verhaltens der Nutzer, wann schaltet man das Licht ein, wann macht man den Rollladen runter, in welchen Situationen, nicht nur auf Basis des Verhaltens des Nutzers, sondern auch Umgebung, also Temperatur, Wetter, Einflüsse und so weiter. Und dann wird quasi wirklich die jeweils perfekte Automation sozusagen automatisch erstellt oder ausgelöst. Das ist das, wo ich glaube, dass es hingeht.
Okay. Aber da braucht man schon sehr viel Sensorik und Kameras, oder? Im Haus dann auch.
Weil sonst, aber ich glaube, es kommt auch immer mehr. Also die Sensoren sind mittlerweile ja sehr günstig. Also egal, ob es jetzt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtsensoren, auch Kameras und so weiter. Man kann da schon relativ günstig Lösungen mittlerweile aufbauen. Mhm. Und wenn man diese Daten hat, man braucht ja auch nicht unendlich viele Daten. Ja, es reicht ja im Zweifelsfall auch mal vielleicht einen Temperatursensor erstmal. Da kann man schon viel mitmachen, ja, um die lokale Außentemperatur zu kennen und nicht nur die Temperatur, die jetzt irgendein Wetterdienst einem liefert. Oder in einem größeren Raum vielleicht mal die Temperatur messen zu können oder sowas. Da kann man schon anfangen damit. Und na klar, jeder zusätzliche Sensor, den ich dazu bringe, hat dann natürlich einen zusätzlichen Mehrwert im Normalfall. Und die Geräte, die man heute kauft, ja, die kommen ja auch mit immer mehr Sensoren von Haus aus. Ja. Sodass im Prinzip, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir eine Kaffeemaschine kaufe, dann hat die vielleicht auch schon irgendwo einen Temperatursensor drin, weil die Temperatur eben überwachen muss im Kaffeebrühvorgang. Aber dieser Sensor ist den größten Teil des Tages eigentlich ungenutzt. Also kann ich ihn vielleicht in den Zeiten, wo ich keinen Kaffee mache, kann ich ihn vielleicht nutzen, um tatsächlich die Raumtemperatur zu monitoren. Jetzt nur als Beispiel. Ja. Und so, glaube ich, gibt es immer mehr Sensoren, die dann einfach per se schon da sind und die man dann dafür nutzen kann. Ja.
Sehr, sehr interessant. Und irgendwann hat man dann auch Roboter im Garten, hat man ja jetzt schon ein bisschen, aber noch mehr, die dann zumindest die Schnecke wegbringen. Oder dass du es nicht mehr selber machen musst. Und im Haus wahrscheinlich auch dann, oder? Die werden sich dann auch, wird sich auch immer mehr einschleichen. Oder bist du der Meinung, dass die Hardware nicht so...
Doch, das denke ich schon auch. Also das wird aber noch eine Weile dauern.
Ja.
Weil so ein Vorgang, also es sind ja Dinge, die die vermeintlich relativ einfach sind, eine Spülmaschine einräumen oder so, aber das ist ja super komplex, weil du hast so viele unterschiedliche Geschirr, Stücke, die du da einräumen musst und wo du darauf aufpassen musst, wie du sie einräumst und mit welchem Druck du sie anfassen kannst. Ein Glas geht ja super schnell zu Bruch, ja. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen, bis man das hinbekommt.
Ja.
Aber es wird kommen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wir werden noch einiges an interessanten Themen aus dem KI-Bereich und aus der Robotik auch noch miterleben.
Ja.
Daniel, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, dass du bei Behind the Sea warst und das alles mit uns geteilt hast.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Super. Was sollen wir denn alles linken? Beziehungsweise was kann man machen, wenn man dir in Austausch treten will?
Das Einfachste ist LinkedIn.
Ja, okay, dann machen wir auf jeden Fall LinkedIn und sonst, was uns noch einfällt, unten in die Kommentare beziehungsweise in die Shownotes rein. Und wer sich mit dir dann austauschen möchte, der folgt einfach dem Link.
Freue ich mich gern.
Super, ja, dann freue ich mich natürlich über Feedback aus der Zuhörerschaft. Wie immer, wer jetzt noch zuhört, unbedingt dann auch einen Kommentar beziehungsweise auch eine Bewertung nicht vergessen hier für den Podcast. Wir sind hauptsächlich auf Apple und auf Spotify. Da auf jeden Fall, da prüfe ich es auch immer regelmäßig. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei mir auf LinkedIn vorbeischaut und mir einfach eine Nachricht schickt. Ich bin auch immer offen für den Austausch. Gerne mit den Leuten, die das hier zuhören, die regelmäßig zuhören und die auch Feedback haben. Da freue ich mich immer. Und das Ganze wäre natürlich nicht möglich, wenn ich nicht mit Atreus, meinem Arbeitgeber und meinem Partner für diesen Podcast hier zusammenarbeiten würde. Also wenn euch die Fragestellung herumtreibt, ob ihr gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, gerade Interim Assignments, also komplexe Transformationen, Projektmanagement und natürlich auch Programmmanagement. Da sind wir sehr, sehr gut. Da haben wir wahnsinnig starke Personen im Netzwerk. Vielleicht unterhält man sich einfach mal darüber und dann kann man mal ausloten. Vielleicht können wir euch unterstützen oder dann hat es auch nicht geschadet zu sprechen. Bis zum nächsten Mal und Daniel, ich freue mich aufs nächste Gespräch.